Zamdor, der kritische Podcast aus bayerischen Verhältnissen. Oft grantig, meist gemütlich, aber immer stabil gegen Großkopferde. Servus, grüß euch zu Zamdor, heute Folge 9. Und leider ist unser guter Podcaster Patrick heute verhindert. Er hat leider etwas viel Stress, was glaube ich auch für viele nachvollziehbar ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn er in den kommenden Folgen wieder dabei ist. Das ist das Gute bei uns im Podcast. Es ist nicht so wie der Arbeit, wo es nicht so leicht ist, nach Kinderbetreuungszeiten und sonstigen Geschichten wieder einzusteigen. Da gibt es auch wieder Eingliederungsverfahren. Vielleicht sollten wir das für den Podcast auch andenken. Aber im Grunde kann man relativ gut wieder einsteigen bei uns. Heute in der Folge 9, Thema Feiertage. Es wurde bereits angeteasert bei uns auf dem Instagram-Kanal oder eben auch auf dem Facebook-Account, wenn ihr den verfolgt. Was es auch in letzter Zeit gegeben hat, war ein kurzes Video zu meiner Wanderung. Ich bin ja unterwegs gewesen in den bayerischen Voralpen. Also Münchnerinnen und Münchner, Mingerer, wenn man bei uns sagt, kennen es, dass am Wochenende reger Verkehr herrscht in Richtung Süden. Da gängen die Stauderer quasi zum Wandern in die ganzen Gegenden, die es da unten gibt. Man fährt ja auch, wenn man zum Chiemsee will, fährt man auch über München oder zum Tegernsee oder eben zum Schliersee. Und dort fand eben auch meine Wanderung statt. Eben dazu habe ich ein relativ kurzes Wandervideo erstellt und habe dort in den sozialen Netzwerken euch nach eurer Meinung gefragt. Das wird auch ein kurzes Thema sein zu Anfang dieser Folge, um euch jetzt mal eine Gliederung zu geben. Also zu Anfang gehe ich eben auf mögliche Klischees ein, die wir bedienen. Hier eben Beispiel Wandern. Anschließend kommen wir zum Thema Feiertage, die uns noch bevorstehen vor allem auch. Also wir sind jetzt gerade im November, wo ich diese Folge aufzeichne. Also ihr könnt euch denken, bald steht Weihnachten vor der Tür. Derzeit ganz aktuell ist St. Martin. Vor kurzem, als ich das Insta-Posting gemacht habe, da war eben Halloween. Also Feiertage begleiten uns das ganze Jahr. Und das als Thema werden wir uns genauer anschauen. Speziell eben Weihnachten. Auch wie kam es überhaupt zu diesem Brauch? Und wie hat sich das entwickelt eben unter den gesellschaftlichen Verhältnissen? Und anschließend betrachten wir eben auch den Umgang der politischen Linken, also auch der allgemeinen Linken. Muss man sagen, in verschiedenen Strömungen, in verschiedenen Strukturen wird es anders gehandhabt teilweise. Man muss ja auch dazu sagen, je nachdem, welche Struktur man sich gesucht hat oder in welcher Strömung man dabei ist, hängt es oft auch zusammen einfach mit den persönlichen Lebensumständen, wo man auch im Leben steht, wird da wahrscheinlich auch was für deine Organisation rauskommen. Hatten wir auch schon mal als Thema. Und zum Schluss natürlich auch ein Vorschlag, zumindest wie ich das Thema sehe, wie man vielleicht auch sehr pragmatisch damit umgehen kann. Soweit die grobe Übersicht. Dann da die Song. Start mal Bockmas. Unser Zamdor-Podcast ist ja ein Kleinst-Podcast und vom Konzept her sprechen wir wahrscheinlich eher im Grunde in sozialkritisch gesinnte Leute aus dem süddeutschen Raum an. Dabei arbeiten wir bewusst mit Symbolen wie der Breze, zeigen auch Seen und Berge, sprechen Dialekt. Einfach eben gerade deswegen, weil das als so untypisch betrachtet wird für Linke oder Leute, die sich irgendwie als sozialkritisch sehen oder anarchistisch sehen, je nachdem. Und wir benutzen es natürlich bewusst. Wenn über Generationen hinweg viele Linke vom Land in Großstädte oder Unistädte ziehen, ja, dann gibt es meistens da auch mehr Angebote. Unser Podcast ist eben bewusst ein Angebot für den südlichen deutschsprachigen Raum. Also ich kann mir auch vorstellen, auch Hackler aus Österreich oder auch einzelne Leute aus der Schweiz werden uns auch verstehen. Da ist es auch wichtig aus meiner Sicht eben da Angebote zu schaffen, die eben auch die Perspektiven einbeziehen. Vor kurzem habe ich ein Wandervideo veröffentlicht, wo ich eben vom Tegernsee zum Schliersee gegangen bin, über die Gindelalm schneit. Das war wirklich traumhaft schön, also eine relativ leichte Tour, muss man dazu sagen. Jetzt im Herbst auch mit hervorragendem Blick. Also es war nicht nebelig oder so. Man hat weit gesehen. Man sieht wirklich bis rein in die Alpen. Also man sieht von den Voralpen, wo noch alles sehr bewaldet ist. Wo alles herbstlich auch schon eine gewisse Farbe hat. In Gelb- und Rottönen leuchtet. Sieht man vorbei bis hin zu den schneeweißen Alpen. Und es war wirklich traumhaft schön, muss man sagen. Und super schöne Tour. Und seit Beginn dieses Podcasts teile ich auch immer wieder Bilder dazu, schreibe Beiträge dazu, weil ich das einfach unglaublich gern mache und weil das aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut zu diesem Format passt. Die Frage ist dabei, ob das zu klischeehaft ist. Also verfestigen wir vielleicht nicht sogar bestehende Klischees oder geben den bestehenden Strukturen vielleicht noch mehr Reichweite? Das ist ja eine Frage, die man durchaus stellen kann. Oder man versucht es eben ein bisschen subversiv aufzuziehen. Also wir transportieren natürlich auch verschiedene Botschaften mit diesen Sachen. Jetzt ist für mich hier die Frage, was ist denn damit überhaupt unser Ziel? Für mich persönlich natürlich, ja, ich mache das einfach ultra gern. Über das Für und Wider der einzelnen Tätigkeit, also ob das jetzt Wandern ist oder sagen wir mal, es wäre ein nicht kommerziell organisiertes Volksfest oder ein freier Biergarten, den man organisiert. Über die einzelne Tätigkeit, was man da macht, kann man natürlich streiten. Das ist völlig klar. Ich sehe nur einfach, dass wir hier in der Gegend eine hervorragende Landschaft haben. Deshalb raus, aktiv was machen und ich genieße es halt einfach. In dem Sinne jetzt, wenn wir uns jetzt überlegen, ja, wie wäre das denn in einer postkapitalistischen Gesellschaft? Wie wäre das denn, wenn wir eine andere Wirtschaftsweise hätten? Wenn wir immer noch eine solche Landschaft haben und wir versuchen ja eben auch, gerade im ökologischen, nachhaltigen Sinne, eben auch die Landschaft zu schützen. Schauen wir, dass mehr Wälder bestehen bleiben, dass Naturschutzgebiete ausgeschrieben werden. Das sind ja alles unglaublich wichtige Sachen. Also unser Ziel wäre es ja natürlich auch, in einer postkapitalistischen Gesellschaft eine möglichst intakte Umwelt zu haben, die der Mensch auch genießen kann. Ich denke persönlich, dass es sowas wie Luftkurorte, Naturschutzgebiete oder regionale Erholungsplätze in gewisser Weise immer noch geben wird. Also abseits von dem ganzen Vermarktungszeug, Profitinteressen, was jetzt vielleicht eine Tourismuswirtschaft hat oder auch die Sportindustrie hat, wenn sie dir irgendwie neue Steckern zum Wandern verkaufen möchte, wird es natürlich immer noch ein Bedürfnis nach Erholung und einer nicen Freizeitgestaltung geben. Jetzt gerade im Rückgriff auf die Symbolik oder auch den Rückgriff auf solche Bilder, sag ich mal, wir wollen uns eben auch mit den Leuten hier vor Ort gemein machen. Blöd gesagt jetzt natürlich. Wir sind Teil dieser Gesellschaft, Teil dieser Strukturen und hier vor Ort unsere eigenen Lebensbedingungen hängen eben mit davon ab, ob man hier eine schöne Freizeit gestalten und verbringen kann oder eben nicht. Wandern ist dabei sicherlich ein Massensport. Gerade auch während der Pandemie haben wir alle gesehen, dass das massiv zugenommen hat. Nachvollziehbar für mich natürlich. Also das ist ja ein reales Bedürfnis, natürlich rauszugehen, tief was machen zu können. Und es war halt eines der Sachen, die geblieben sind. Man sucht sich, glaube ich, entsprechend seiner Bedürfnisse Sachen, die gerade passen in dem Moment. Und so hat sich das wahrscheinlich ergeben. Abseits eben dieser Tourismus- und Sportindustrie, man kann damit einfach preiswert, unabhängig der Klassenzugehörigkeit, jederzeit überall einen Ausflug machen. Na klar, gibt es einen Unterschied, ob du jetzt mit deinem SUV aus der Stadt an den Wanderparkplatz fährst, quasi direkt vor das Ziel, brauchst du nicht mehr weit gehen. Ne? Man kann ja für sich selbst abwägen, ob das die Art von Wanderung ist, die man haben möchte. Oder du kannst eben auch mit der Bahn fahren. Also ich persönlich fahre tatsächlich mit der Bahn zum Beispiel an den Tegernsee und gehe dann zu Fuß über die Gindelalm zum nächsten Bahnhof, zum Schliersee. Also ich wandere vom Bahnhof zu Bahnhof, das war ja im Frühjahr auch schon so. Da bin ich ja von Furt im Wald nach Waldmünchen gegangen. Also wenn es das gibt, dann mache ich das so. In diesem Sinne, ihr wisst, was ich meine. Man kann auch unabhängig davon, ob man ein Auto hat, kann man das immer überall machen. Kann sich auch bei dir in der Region umschauen, was es da gibt. Es wird Sicherheit von deiner Stadt Angebote geben. In diesem Sinne ist es nicht unbedingt vom Geld abhängig. Ja, du kannst dir die geilsten, teuersten Stöcke kaufen oder irgendwelche Wanderklamotten dazu. Deswegen durst du halt auch nur wandern. Deswegen kochst du ja auch nur mit Wasser. Du kannst auch mit relativ preiswerten Wanderschuhen immer noch gut zum Wandern gehen. Spazieren gehe auch einfach. Das ist nicht unbedingt von Finanzen abhängig, was ich auch sehr cool finde. Dazu gesundheitlich viele gute Faktoren an sich für die Lunge, fürs Herz, kardiomäßig ist es super und natürlich auch psychologisch. Man hat ja auch nachgewiesen, dass das Grün des Waldes auch eine positive Wirkung hat, auch eine entspannende Wirkung hat. So gesehen kann ich das da auch schon mal empfehlen. Dazu kommt, du kannst es jederzeit machen. Ob du jetzt einen einzelnen Tag, einen Einzelausflug machst oder auch eine Woche Zeit hast für sowas, ob du jetzt eben kurze Strecken gehst oder lange Strecken, ob du schwierige Strecken gehst oder leichte Strecken, das kannst du dir selber aussuchen. Du kannst dir auch aussuchen, ob du alleine gehst oder ob du in der Gruppe gehst. Es ist eine Tätigkeit, die du jederzeit machen kannst. Und das ist etwas, das gefällt mir, das kann ich auch mal irgendwo reinschieben, falls ich mal spontan irgendwo Zeit habe. Und so hat sich dann eben auch zum Beispiel dieses Video ergeben. Ich habe wirklich am Abend davor einfach nur geschaut, wo könnte ich denn hingehen, habe auf der Karte geschaut, habe mir das gefunden und ja, geil, nehme ich, morgen los. Ich habe dieses Video über unsere Social Media Accounts geteilt und habe eben auch explizit gefragt, wie sollten wir progressiven, linken, sozialkritischen Leute damit umgehen und wie ist denn der Umgang der Linken im Allgemeinen damit? Und da habe ich zum Beispiel eine Antwort bekommen von der Anja, die drunter kommentiert hat. Und sie schreibt, in der sächsischen Schweiz gibt es zum Beispiel die Schwarz-Roten Bergsteiger, ein Projekt der FU Dresden. Historisch basierend auf den roten Bergsteigergruppen der 30er Jahre und weil die Bergsteigerszene wohl heute noch relativ stabil ist, was Nazis angeht. Die KPD in der sächsischen Schweiz hatte eigene Bergsteiger-Wehrsportgruppen, die bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges Juden über das Sandsteingebirge in die Tschechoslowakei schmuggelte. Die waren relativ berüchtigt. Wir müssen viel mehr aus uns rauskommen, auch auf Social Media, und auch mehr Dinge tun, die auf den ersten Blick weniger politisch oder wir ernst sind. Einfach um erstmal Verbindungen aufzubauen. Raus aus der eigenen Komfortzone. Beziehungsweise einfach erstmal das machen, was einem selbst Freude bereitet. Und darüber kann man vielleicht versuchen, politisch zu agitieren. Ein Genosse meinte neulich, die Leute kommen zu mir und sagen, ja, eigentlich bin ich ja schon eher links, aber ihr seid komplett spaßfrei und humorlos. Da setze ich mich lieber in die Kneipe zu den Grünen. Okay, ob ich jetzt so weit gehen würde, dass man sich zu den Grünen sitzt. Mein Gott, ich habe jetzt nichts gegen die Basis, gegen die Leute, die jetzt in der Grünen Partei sind, so an der Basis. Das ist mir persönlich auch nicht wichtig, in welcher Partei jemand ist. Ich bin mit allen gerne in Kontakt und freue mich, wenn ich da Rückmeldungen kriege. Auf jeden Fall finde ich, Anja, du sprichst da wirklich was Wichtiges an. Ja, es geht einfach auch darum, wir sind normale Leute, die einfach auch nur mit Wasser kochen und die natürlich auch eine Freizeit haben wollen, eine Freizeitgestaltung haben wollen, Spaß haben wollen, mal weggehen wollen, auch mal eben nicht über Arbeit oder über, keine Ahnung, die 100. Einführung in den Marxismus reden wollen, sondern auch mit den Leuten was machen. Und das ist natürlich auch eine Freizeitgestaltung. Gerade im süddeutschen Raum in Bayern bietet sich Wandern an. Das ist etwas, was Verbindung schafft, was Anschluss schafft. Es zeigt einfach, ja, da könnte ich auch jederzeit mitmachen. Von dem her eine super Tätigkeit, die wir gerade hier, gerade in Bayern machen müssen, aus meiner Sicht. Artverwandt mit dieser Thematik ist die Frage von Feiertagen. Warum ist sie artverwandt? Weil der Umgang sich manchmal da ähnelt. Also sagen wir von Anfang an, das ist ja alles bäh, das ist ja alles, wie es in der Gesellschaft halt jetzt läuft. Oder sagen wir, ja gut, gibt es da vielleicht im Einzelnen Chancen, aber natürlich auch Risiken. Was kann uns daran nicht passen. Also man muss auch betrachten, es gibt Sachen, die vielleicht nicht so cool laufen, natürlich einfach in dieser Gesellschaft, und die können wir auch durchaus kritisch sehen und auch benennen. Von daher ähneln sich die Themen durchaus. Im Kontext der Feiertage habe ich ja vor kurzem zu Halloween auch eine Frage in die Story gestellt, und zwar war die Frage, was gibt es heute bei euch? Fragezeichen. Drei Antwortmöglichkeiten: Süßes, Saures oder nichts davon. Jetzt kann man klar, es ist jetzt nur eine Mini-Umfrage, natürlich auch in unserer Bubble, und eine begrenzte Zahl von Antwortmöglichkeiten. Es zeigt halt vielleicht allerhöchstens in unserer Bubble, wie das so tickt. Eine Person hat Süßes gewählt, eine Person hat Saures gewählt und drei Personen haben nichts davon gewählt. Also drei von fünf Personen, die unseren Instagram-Account verfolgen, sagen nichts davon. Wir wissen natürlich auch nicht, warum nichts davon. Das ist natürlich im Detail nicht erhoben. Es ist keine Studie, aber es zeigt eine Tendenz. Also natürlich, Feiertage sind überall bekannt, es wird Werbung gemacht, alle möglichen Leute verkaufen ihr Zeug passend zu Feiertagen, verkaufen dann irgendwie Halloween-Dekoration und Süßes, was man eben den Kiddies dann am Abend mitgeben kann, gegebenenfalls, wenn geläutet wird. Und sie werden doch immer wieder zelebriert, auch wenn natürlich auch ein nichts zu vergessener Anteil der Gesellschaft diese Feiertage nicht zelebriert. Dennoch sind sie tief verankert in unserer Gesellschaft und kommen immer wieder. Jetzt persönlich betrachtet kann ich sagen, ich war vor kurzem bei meinem Bruder zu Besuch, der mit den Kiddies, was wir in der letzten Folge schon besprochen haben, und die haben auch einen Halloween-Kürbis tatsächlich geschnitzt, die haben den ausgehöhlt und am Abend wurde der angezündet und die Kinder haben große Augen bekommen. Wie toll ist das denn? Da ist natürlich auch ein Angebot, da macht man was, da gestaltet man was. Ja, dieses Gestalterische, das ist etwas, das bindet Leute ein, das bindet Kapazitäten ein, verbindet natürlich auch. Also die können dann in der Schule oder in der Kita natürlich erzählen, weil letztens haben wir einen Kürbis ausgehöhlt. Das haben viele Feiertage so an sich, dass man da was gestalten kann, dass man was dekorieren kann, dass man da mitmachen kann und da wird was zelebriert. Natürlich, die Wirtschaft verkauft zu diesen Zeiten auch alle möglichen Artikel auf einmal mit neuen Designs. Also dann gibt es halt die Schokolade XY, die es halt sonst auch immer in einer normalen Form gibt. Jetzt eben auch mit spooky Halloween-Special-Aufklebern oder sowas. Also da gibt es immer irgendwie einen weiteren Rahmen, wie das gefeiert wird. Persönlich war es so, ich war tatsächlich zu Besuch und da war auch zu einer kleinen Runde geladen. Diese kleine Runde hat Halloween explizit nicht gefeiert. Wir hatten tatsächlich einfach vorsorglich etwas Süßes gekauft, falls denn Kinder tatsächlich am Abend läuten sollten. Tatsächlich war es so, es hat niemand geläutet. Nicht, weil das Haus so gruselig ausgesehen hat, dass sich da keiner hingetraut hat, sondern weil wir eben nichts dekoriert hatten. Und im Nachhinein wurde uns gesagt, dass es zu diesem Brauch gehört, dass man anscheinend einen Kürbis oder Laterne vor die Tür stellt oder irgendein bisschen dekoriert, damit Leute sehen, aha, die feiern das, da können wir uns Süßes holen. Muss ich ehrlich sagen, ich wusste das nicht. Da sieht man dann, Wissen oder Nichtwissen über solche Bräuche kann natürlich auch zu Kommunikationsschwierigkeiten führen. In dem Sinne wäre es tatsächlich gut gewesen, wenn man denn diesen Brauch verstehen möchte, einfach mehr Infos dazu zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen, also klassisch Leute, die hier aus der Gegend sind, würden vielleicht meinen, ja Halloween, das ist ja gar kein Feiertag bei uns in der Gegend, das haben wir ja früher nicht gefeiert, das kommt ja vor die Amis immer, jetzt sehr überspitzt gesagt. Aber dann nehmen wir halt Sitten, Bräuche, Feiertage, die bei uns in der Gegend zelebriert werden. Ich befinde mich ja im sogenannten Altbayern, also der südlich-bayerische Raum. Was gehört da dazu? Ich meine, das ist ja Allgäu, Schwaben, Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz zum Bleistift. Bei uns, jetzt gerade im Süden von Bayern, in der ländlichen Region, natürlich historisch auch eher katholisch geprägt. Hier hat man natürlich auch das Feiern von, ja, von Heiligen, von sieht man ja auch, die Kirchen sind alles gestaltet. Da gibt es eben auch Heiligenstatuen, den heiligen Sankt Nikolaus, vielleicht auch den Sankt Nimmerleinstag, ja, irgendein Bischof, der da mit seinem Stab rumglatscht ist und an schwarzer Sock dabei kommt und an rauden Hut aufhaut. Solche Sachen werden da zelebriert. Und aktuell, jetzt im November, ist eben auch Sankt Martin. Wiederum, ähnlich wie bei Halloween, ein Feiertag, wo man was machen kann, wo man was gestalten kann, in den bekannten katholischen Kindergärten und Kitas werden Laternen gebastelt und Martinslieder gesungen. Also St. Martin kennen wahrscheinlich manche Leute, wer sie nicht kennt. Das ist eine Geschichte von einem Ritter, der auf einem Pferd dahergeritten ist in einer Stadt und einen armen Bettler gesehen hat, der da gefroren hat. Und dieser Martin, dieser Ritter, hat dann seinen Mantel geteilt und mit den Armen geteilt. Genau, da steckt mehr dahinter, hinter dieser Geschichte, denn dies passt natürlich auch in den historischen, ja, ich nenne es mal in die Geschichte der katholischen Armenfürsorge. Also im Mittelalter war die christliche Armenfürsorge quasi so angelegt, dass die Reichen etwas von ihrem Reichtum abgeben sollten. Also es war dieses Barmherzige. Barmherzigkeit ist da dieses Stichwort, was auch heute noch bei christlichen Trägern verankert ist. Und es beschreibt in dem Sinne, dass die Leute, die es gut haben, die es besser haben, denen ja von Gott der Stand in der jetzigen Welt gegeben wurde, dass sie diese Position nutzen, etwas für die Armen abzugeben aus Barmherzigkeit. Der Punkt natürlich bei der ganzen Geschichte ist, dass die Ständegesellschaft dabei überhaupt nicht hinterfragt wird, sondern die wird als Gott gegeben angenommen, die wird zementiert, die wird nicht hinterfragt, sondern es ist halt, wie es immer schon war, wie es von Gott gegeben wurde. Die Ständegesellschaft wird im Grunde aufrechterhalten. Schön und gut, dass die Armen auch was abbekommen, aber es ändert sich nichts strukturell an ihrer Situation. Sie kommen nie in die Verfassung, selbst Landbesitzer zu sein, es sei denn, sie nehmen ein Lehen auf, dann sind sie halt, ja, Lehensklaven, kann man jetzt natürlich böse auch sagen, ob man denn heute nicht Lohnsklave ist. Das ist ein anderes Thema, weil das ist auch ein Thema, was wir auch mal behandeln. Ja, in dem Sinne würde ich dann eben auch diese Form von Abgaben auch ein bisschen kritisch sehen. Es gibt ja heute noch Reiche, die sich selbst inszenieren, weil sie eben die Stiftung XY eingerichtet haben, die irgendwie, ja, auf den Urgroßvater verweist, der ja da schon irgendein Armenhaus gemacht hat. Also jetzt nichts dagegen, dass jetzt armen Leuten geholfen wird. Sei mal froh um jede Person, die jetzt gerade nicht elendlich verhungern muss in diesem System. Aber dieses kurzzeitige jemandem was abgeben ist nicht dasselbe, als jemanden in eine Position zu versetzen, in der man selber fähig ist, das zu erwirtschaften, um das Überleben zu sichern oder eben auch den Wohlstand zu haben, der in der Gesellschaft produziert wird. Also da auch wirklich strukturell einfach einen Teil davon abzuhaben und nicht erst bitte, bitte um die Berechtigung zu fragen, denn aus meiner Sicht ist es schon so, dass der Mensch an sich ein Recht einfach hat, die grundlegenden Sachen, die man zum Leben braucht, und jetzt nicht nur auf ein Existenzminimum beschränkt, sondern für mich gehört dann natürlich auch gesellschaftliche Teilhabe dazu und dass man die von Haus aus haben muss, einfach um an dieser Gesellschaft teilhaben zu können, ohne großartig dafür betteln zu müssen. Da geht es einfach auch um Würde. Ein Leben in Würde führen zu können, kann man ewig drüber streiten. Ich weiß, die Definitionen, die man damit jedem Einzelbegriff aufmacht, könnten sich ewig ziehen. An dem Punkt würde ich dann eben diese Teilung mit den Armen kritisch sehen. Nicht, weil Leute was abbekommen, sondern weil Ständegesellschaft hier tendenziell zementiert wird oder nicht hinterfragt wird, weil es eben gottgegeben angenommen wird und die ihre Stellung im Grunde behalten sollen einfach. Das ist einfach zum Hintergrund dieses Feiertags und fast jeder Feiertag hat da irgendwie seinen eigenen Hintergrund, den man immer kritisch auch reflektieren kann und besprechen kann. Die Frage des Umgangs ist immer eine Sache. Und um hier wieder die regionalen Perspektiven mit einzubeziehen, gibt es, ja, relativ verwandt eben mit den St. Martin eine Person, und jetzt sind wir im Franken, gibt eine Person, die heißt Pelzmärtel. Wer aus Südbayern ist oder mit Sicherheit wahrscheinlich auch in Norddeutschland, wird sich fragen, was zur Hölle ist denn dieser Pelzmärtel? Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon vorher noch nie was gehört, bis mir eine Fränkin davon berichtet hat. Das ist anscheinend ein regionaler Brauch, der halt hauptsächlich nur in Franken praktiziert wird. Und da geht quasi eine Person am Martinstag, den 11. November, herum und ja, spielt dann quasi eben eine Mischung von Nikolaus, der eigentlich am 6. Dezember ist, und eben das, was ich als Krampus kenne. Auf jeden Fall, diese Pelzmärtel geht quasi rum und verteilt Sachen, hat aber auch eine Rute dabei, mit der man ein bisschen drohen kann. Pelzmärtel kommt jetzt nicht von Pelz, wie das, was man sich gegebenenfalls, wenn man denn die armen Tiere nicht verschonen möchte, sich um die Schultern hängt, sondern kommt von Pelzen. Pelzen wie Prügeln. Für mich persönlich einfach ultra interessant, das mal gehört zu haben. Im Nürnberger Dialekt sagt man zum Pelzmärtel auch der Pelzermärtel. Und was ich jetzt gemeint habe mit dem Krampus, der Krampus, das ist jetzt eher auch ein Brauch, der, glaube ich, in Österreich und auch Südbayern verbreitet ist. Das ist eine Person, die halt dunkel angezogen ist und die auch eine Rute hat und die auch droht, aber hinter den Nikolaus hinten rein geht. Der Nikolaus, der Sankt Nikolaus, der katholische Gabenbringer für die Kiddies und der eben weiß, wer brav war und der kriegt auch was. Ein paar Nüsse und so Sachen, die man halt den Leuten in die Hand drückt. Und der sogenannte Krampus geht hinten rein und schaut ein bisschen bös und hat so eine kleine Rute dabei, wo man auch mal ein bisschen ganz sachte natürlich, weil heute schlägt natürlich keiner mehr, sachte einfach ein bisschen droht. Und es zeigt einfach, dass es da viele Eigenheiten gibt, die es bei dieser Thematik zu beachten gibt. Nun gehe ich auch schon auf den wahrscheinlich bekanntesten Brauch und Feiertag bei uns in der Gegend ein, also gerade in Altbayern, Südbayern, ist natürlich Weihnachten, Christfest oder der Christtag, je nachdem, wie man es auch nennen mag, einer der höchsten Feiertage überhaupt. Da gibt es natürlich auch regionale Unterschiede im Christentum sowieso. Bei uns ist tatsächlich der 24. der sogenannte Heiligabend, der höchste Feiertag. Die Geschenke bringt natürlich nicht der Nikolaus oder irgendein Santa Claus, sondern das Christkindl, weil wir alle unglaublich leibig sind. Und mir, wie auch vielen anderen, die in dieser Gesellschaft sozialisiert sind, steckt dieser Brauch seit den Kindheitstagen tief in den Knochen. Wir können uns vorstellen, dass seit unseren Kindheitstagen faktisch immer schon dieser Brauch praktiziert wurde und gerade in diesem Alter sind wir leicht beeinflussbar und haben natürlich wenig Sachen, die wir selber bestimmen können. Wir bekommen also viele Sitten einfach um uns herum gelehrt. Und natürlich glaube ich, dass Kinder da auch gerne mitmachen. Wir müssen uns natürlich vorstellen, wir machen da große Augen, wenn es überall schön geschmückt ist, wenn etwas vom Alltag abweicht, wenn es Geschenke gibt, wenn man sich was wünschen darf. Und es ist auch mit so Sachen verbunden, dass man eine Liste schreibt an Geschenken, die man gerne hätte, dass man einen Brief schreibt an ja, Santa Claus vielleicht oder das Christkindl bei uns. Wenn es etwas Besonderes, Schönes zu essen gibt, wenn man Gemeinschaftsspiele macht mit der Familie, wenn in Schule und Kita etwas Tolles gebastelt wird, was man selber gestalten kann, wenn gemeinschaftlich Lieder gesungen werden, man Spaß hat und eine gute Zeit hat. Das alles sind so Sachen, die stecken natürlich auch von klein auf mit drin. Und wir sehen da schon, dass es eigentlich in unserer jetzigen Gesellschaft, wie es jetzt läuft und wie wir auch alle sozialisiert sind und aufgewachsen sind, es faktisch nicht wegzudenken ist. Wie viele Bedürfnisse da eigentlich damit assoziiert sind, die damit potenziell befriedigt werden können, nach Gemeinschaft, nach etwas gestalten können, nach sich gegenseitig was schenken, was Gutes tun, ne? Gerade diese ganzen sozialen Aspekte, wie viel da eigentlich drinsteckt. Also dementsprechend sind auch die Erwartungen an dieses Fest für die meisten von uns wahrscheinlich ultra hoch. Also ob jetzt direkt oder indirekt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, da steckt so viel Erwartung dahinter. Im Laufe der Zeit, wenn man älter wird, wenn man natürlich diesen Brauch auch versteht, was da dahinter steckt und das natürlich gespielt ist, gerade für die Kinder so, dann klafft es zwischen der Erwartung und dem, was man im Kopf hat, indirekt, also diesem Zauber vielleicht, nennen wir es mal Zauber, und der Wirklichkeit natürlich ein großes Loch. Um gerade hier für dieses Loch, das da klafft, einfach mal Beispiele zu bringen. Ich komme ja aus dem sozialen Bereich, ich arbeite da ja auch. Von daher sind mir auch viele Fälle bekannt, wo diese Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen der Erwartung, die man an dieses Fest hat und dem, was dann tatsächlich ist, riesig ist. Da fällt mir beispielsweise ein, dass das gerade auch eine Zeit ist, wo viele Leute mit Abhängigkeiten viele Rückfälle haben. Also das ist eine ultra, ultra schwierige Zeit, weil eben gerade in Sozialbeziehungen und familiären Beziehungen, wo eben nicht alles harmonisch läuft, wo vieles auseinanderläuft, wo viel gegenseitig anhaftet. Klar, ich meine auch eine Suchterkrankung ist oft auch mit Vertrauensverlusten belastet, also jahrelange, jahrzehntelange Beziehungen zu Personen, die sehr emotional aufgeladen ist, wo man sich Sachen an den Kopf wirft, wo Vertrauen kaputt gegangen ist, wo dann natürlich bei einem solchen sozialen, familiären Gemeinschaftsfest, das eben auch fehlt, da eben auch ein großes Loch klafft. Und gibt es natürlich auch bei vielen anderen Themen. Wir sehen ja auch, gerade jetzt letztes Jahr 2020, zu Weihnachten, wurde ja auch festgestellt, dass gerade in der Zeit, in der man in der Familie oder in kleineren Gruppen eingeschlossen ist, wenn Ausgangssperren verhängt wurden und viele Leute eher daheim bleiben, dass da dann auch die Zahl von Übergriffen zugenommen hat. Also oft sind Fälle von Gewalttaten oder eben auch Beziehungstaten, muss man leider sagen. Das ist alles gar nicht so eitel Sonnenschein und kann eben auch sehr, sehr belastend sein. Eben gerade auch dieser hohe Anspruch an dieses Fest. Natürlich ist es nicht der Regelfall. Viele feiern ein schönes Fest, viele essen schön zusammen, machen sich vielleicht tatsächlich eine Weihnachtsgans oder was ich gehört habe von meinen Eltern und Großeltern, dass es dort klassischerweise heute dann Würstel mit Krautgemhot zum Beispiel und also sehr einfache Essen im Grunde, aber trotzdem schön, weil sich die Leute es trotzdem schön machen an diesen Tagen. Und es sind ja auch Feiertage, man hat ja auch frei, man kann ja auch gegebenenfalls in Urlaub fahren. Es kommt ja alles auch noch mit oben drauf. Ganz persönlich für mich muss ich sagen, dass es auch für mich nicht immer leicht ist, mit diesen Feiertagen umzugehen. Ich persönlich bin Atheist, Humanist oder an sich einfach konfessionslos oder konfessionsfrei, wie man immer es auch bezeichnen möchte. Persönlich ziehe ich tatsächlich die Bezeichnung konfessionsfrei vor. Einfach daher, dass konfessionslos, also dieses Los ja nur impliziert, dass etwas fehlt. Konfession meint eben explizit die Zugehörigkeit zu einer Kirche und einfach nur zu sagen, ja, los, ja, dir fehlt die Zugehörigkeit zu einer Kirche, das ist mir zu wenig. Für mich ist es nicht negativ gesehen, mir fehlt etwas, sondern für mich ist es positiv, ich bin frei davon. Deshalb sage ich konfessionsfrei. Natürlich eine begriffliche Spitzfindigkeit und klar, Patrick würde jetzt sagen, ja, was willst du schon wieder mit deiner Sprachpolitik? Ich würde sagen, in manchen Situationen ist sie sinnvoll, in manchen nicht. In meinem Fall ist es eine Selbst- und Eigenbezeichnung und deshalb nehme ich das gern so. Jetzt muss man sagen, ich selber bin hier in Altbayern, Südbayern aufgewachsen. Und tatsächlich auch in einer Familie, da wo es meiner Mutter sehr wichtig war, dass wir regelmäßig in die Kirche gehen. Es gibt ja auch dieses Klischee von Leuten aus dem südbayerischen Raum, dass faktisch alle aus irgendeiner kleinbäuerlichen Familie rausstammen. Also bei mir ist es ja tatsächlich auch so, meine Großeltern hatten noch einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb. Dementsprechend sitzt ja der Katholizismus schon wirklich tief. Das muss man ganz ehrlich sagen, also da gibt es ja die Geschichten von wegen, ja, die Großmutter oder die Urgroßmutter, die musste ja damals noch, als die Straßen nicht so ausgebaut waren bei uns auf dem Land, die musste ja noch zu Fuß bei tiefstem Winter durch den Schnee stapfen, um in das nächste Dorf zu kommen, wo die Kirche war, damit sie am Sonntag beten hat können in der Gmahl. Ja, wirklich urkatholisch, bin ich aufgewachsen auch, ich war selber Ministrant einmal eine Zeit lang. Tatsächlich als Kind war ich selber tatsächlich auch Fan der Kirche. Das hat sich in der Jugendzeit geändert, ob das jetzt in der Adoleszenz, also in der Jugendphase, damit zusammenhängt, dass man rebelliert und sich gegen das Elternhaus vielleicht auch auflehnt, kann durchaus der Fall auch sein, dass ich daher auch damit gebrochen habe, auch mit dieser ganzen Sache. Jedenfalls hatte ich ein Anliegen, dieses Fest auch nicht mehr wirklich feiern zu müssen. Wenn man sich aktuelle Weihnachtsgeschichten anschaut, immer wieder so Geschichten von dem Grinch oder Ebenezer Scrooge, so Leute, die ganz, ja, miesepetrig dieses Weihnachten nicht mitfeiern wollen und die dann doch von der Gesellschaft und sie umgebenden Leuten davon überzeugt werden, dass es ein super Brauch ist. Also da sieht man, wer das nicht mitfeiern möchte, der hat, ja, in gewisser Weise ist es ein Stigma auch. Und wie ich vorher beschrieben habe, das ist ja auch ein Fest, mit dem so viel verbunden ist, so viele positive Sachen und Erwartungen assoziiert werden, sich davon rauszunehmen oder so etwas einfach nicht feiern zu wollen, das ist halt negativ. Und da fehlt einfach viel. Bedeutet, jemand, der sich da rausnimmt, der praktiziert quasi diese ganzen positiven Sachen, mit denen es assoziiert werden kann, nicht mit. Der singt nicht mit, der macht nicht beim Plätzchenbacken mit,
der dekoriert nicht, der dekoriert sein Haus nicht schön. Das sind ja Sachen, die durchaus gesellschaftlich wertvoll sind, die durchaus Spaß machen können. Und dann, wenn man das alles nicht macht, ja, dann steht man vielleicht als Miesepeter da. Allein deshalb habe ich persönlich einen anderen Ansatz dazu. Ich bin der Meinung, wir brauchen auch positive Sachen. Für mich haben Feiertage durchaus auch den Aspekt eben dieser sozialen Geschichten, dieser positiven Sachen, dass man etwas feiert, dass man etwas hat, dass das Jahr und das Leben auch strukturiert. Also gerade wenn man damit aufgewachsen ist mit Weihnachten als Festivität, man erinnert sich vielleicht sein Leben lang auch daran. Also dementsprechend sind diese Feiertage durchaus in unserem Leben etwas Strukturierendes, an das man sich festhalten kann. Oder wie viele denken ja auch daran, wenn es Winter wird, denken dann auch an diese kleinen Lichtblicke, ja, diese kleinen Festivitäten, die es in dieser durchaus dunklen Zeit gibt, denn na, die Tage werden ja kürzer bis zur Wintersonnenwende tatsächlich. Leute, die in die Arbeit gehen, stehen morgens auf, es ist bereits dunkel, sitzen dann vielleicht gegebenenfalls den ganzen Tag im Büro und wenn sie nach Hause kommen, ist es wieder dunkel. Gerade in dieser dunklen Zeit sind solche hellen Feiertage, die aus dem Jahr herausstechen, besonders schön und haben eine besondere Anziehungskraft. Da einfach zu sagen, wir als Leute, die vielleicht nicht dran glauben, bieten da gar nichts an, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Strategie, aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das sind jetzt persönliche Sachen, die ich jetzt einfach mal als Beispiel gebracht habe. Jetzt kommen wir wieder zu diesem gesellschaftlichen, sozialkritischen Blick. Relativ kurz zur Geschichte des Weihnachtsfestes gesagt, ich bin in dem Bereich leider kein Experte. Dementsprechend kann ich auch nur wiedergeben, was ich in meiner Recherche dazu gefunden habe. Im Grunde scheint das Weihnachtsfest aus dem 3. Jahrhundert zu stammen, wurde ursprünglich auch in Rom etabliert. Rom, also Römisches Reich, war ja ein Riesenreich. Was dabei auffällig ist, dass es immer in einem gewissen herrschaftlichen Aspekt einfach gefeiert wurde. Also das Christentum hat sich ja mit der Zeit erst etabliert, war ja ursprünglich eine kleine Gemeinschaft, die nicht viel gesellschaftlichen Einfluss hatte und über größere Einführung des Christentums in das Römische Reich konnte sich auch dieser Brauch langfristig etablieren. Damit ist eine christliche Wurzel relativ klar. Es wird diskutiert, ob es nicht auch eine andere Wurzel gibt. Zum Beispiel hat Jakob Grimm nach einer germanischen Wurzel dieses Festes gesucht und auch die späteren Nationalsozialisten haben nach einer solchen Wurzel gesucht. Sie haben das argumentiert, dass es ja auch ein Julfest gegeben hat, was ja eben auch zur Wintersonnenwende gefeiert wurde und dass das Weihnachten vielleicht auch eben aus dieser Nähe zu diesem heidnischen Brauch eigentlich entstanden ist und eben die Symbolik von Grün und von Leben, was ein Baum oder Kränze mit sich bringen, dass das irgendwie dazu gehört. Diese Wurzeln sind aber nicht klar. Also ich bin da wie gesagt kein Experte, das waren jetzt einfach nur ein paar Beispiele, woher es kommen könnte. Ob da eine Übernahme aus einem heidnischen Brauch ist, kann ich hier jetzt nicht klar sagen. Klar ist auf jeden Fall diese christliche Wurzel und dass es auch immer etwas damit zu tun hatte, wer gerade herrscht, wo es gefeiert wird. Es wurde zu verschiedenen Gelegenheiten gefeiert. Was für uns interessant ist, gerade auch aus einem sozialkritischen Blickwinkel, ist, dass das Weihnachtsfest, wie wir es vielleicht heute eher kennen, ne, mit dieser schön eingerichteten Stube, dem warmen Kaminfeuer, dem grünen Baum, den man sich dekoriert, der Stube, da wo die Kinder erstmal nicht rein dürfen, wo die Eltern auch zu Leuten werden, die diese Geschichte inszenieren, ja, also dieses Spiel inszenieren darum. Das kommt eben aus diesem 18. und 19. Jahrhundert und eben auch eher aus diesem Bürgertum. Etwas später, dann eben auch unter der Nazizeit, wurde natürlich versucht, mit eigenen Gedichten und einem eigenen Kult darum, natürlich auch von Seiten der Nationalsozialisten, das zu übernehmen. Und im späteren, in Ost und West, wurde Weihnachten natürlich auch gefeiert. In West, unter Konrad Adenauer zum Beispiel, war es eher so, dass Weihnachten, wenn dann kritisiert wurde dafür, dass dieses Übertriebene, dieses Übersteigerte, dieses Übermäßige, mit dem Weihnachten gefeiert wird, das hat eher was von diesem besinnlich und sich zurücknehmen, das hat einfach wieder diesen christlich, teils herrschaftlichen Aspekt einfach mit drin. Und in Ost war es dann so, dass man da auch seinen Kult dran hatte, also es gab auch eigene Lieder dafür. Zum Beispiel wurde dieser Sowjetstern inszeniert als der rote Stern, den man dann halt feiert. Und da habe ich auch ein kleines Gedicht dazu. Die Armen sehen das Himmelslicht, die Reichen sind blind, sie sehen es nicht. Es leuchtet überall auf Erden, wo arme Kinder geboren werden. Denn nicht ein Erlöser ist uns erstanden, Millionen Erlöser in allen Landen. Also man sieht, es wird überall hergenommen und herangezogen, um es sich zu deuten. Kleine Geschichte nebenbei, die ich gefunden habe. An einem Heiligabend Zum Spätgottesdienst des 24. Dezember im Jahre 1967 versuchten junge SDS-Mitglieder, den Besuchern der übervollen Berliner Gedächtniskirche über den Vietnamkrieg zu diskutieren. Die Diskussion ging unter, also Rudi Dutschke stieg tatsächlich auf eine Kanzel und versuchte spontan von der Kanzel zu predigen über den Vietnamkrieg, wurde tatsächlich auch geschlagen und an der Rede gehindert und die Leute wurden gezwungen, die Kirche zu verlassen. Solche kleinen Geschichten um dieses Weihnachtsfest gibt es auch und die Linken haben im Laufe der Zeit dieses Fest, dieses bürgerliche Fest versucht als Anlass zu nehmen, da Aktionen zu starten. Wie gesagt, einen wirklich historischen Überblick kann ich darüber nicht geben, weil ich da nicht so krass eingearbeitet bin, aber ich fand einfach diese paar Aspekte, die ich jetzt rausgepickt habe, dass es zum einen natürlich eine christliche Entstehungsgeschichte hat, in Verbindung mit der Geburt Jesu Christi, auch dass es im Römischen Reich etabliert wurde, dass es immer so ein bisschen Herrschaftliches dabei hat. Später, jetzt gerade im 18. bis 19. Jahrhundert, während der industriellen Revolution, wo die Gesellschaft massiv im Umbruch ist und es sich ein Bürgertum herausbildet, hat man da auch die Haltung von dem, das hatten wir ja schon mal in Folge 3, so ein bisschen die Haltung des Bewahren von althergebrachten Sachen. Man hat so Familienkult da eingeführt, versucht da etwas besinnlich im Kreise des eigenen Standes diese Festivität zu feiern. Auf die derzeitigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bezogen, kann man das natürlich auch mit dem Black Friday in Verbindung bringen. Was ist der Black Friday? Übersetzt Schwarzer Freitag ist der Freitag nach Thanksgiving, kommt auch aus den Vereinigten Staaten in diesem Sinne. Ist ein Tag im November, in dem die Einkaufssaison für Weihnachten bereits gestartet wird. Und es sind Tage, an denen der Einzelhandel massiv Cash macht, da wo mit Sonderrabatten geworben wird. Verbraucherschützer kritisieren an der Stelle auch, dass diese scheinbaren Sonderaktionen auch teilweise irreführen, weil die gar nicht so besonders sind. Aber sie werden halt besonders hervorgehoben an diesem Tag. Darum hat sich in den letzten Jahrzehnten auch ein gewisser Kult gebildet. Man braucht sich nur Videos dazu ansehen, wie Leute in Riesenschlangen und in Massen vor irgendwelchen Einkaufsläden warten, um als Erste eingelassen zu werden, um irgendwelche Schnäppchen zu machen für ihre Weihnachtseinkäufe oder auch so. Im Grunde sind die Sachen, die da beworben werden, ja weniger Sachen des täglichen Gebrauchs. Diese Unterscheidung aufmachen ist auch so, naja, muss ich jetzt ehrlich sagen, ob man jetzt unterscheiden möchte in Sachen, die man zur Existenz täglich braucht oder sagt, ja, das sind ja nur Luxusgüter, die jetzt da extra hervorgehoben werden. Persönlich habe ich, glaube ich, noch nie bewusst an diesem Freitag eingekauft. Mir ist nur passiert, dass ich mal in den Supermarkt in meiner Umgebung gegangen bin, einfach so, weil ich halt einkaufen wollte. Und ich persönlich handhabe es so, ich habe eine Liste von Sachen, die ich halt über Wochen und Monate vielleicht auch ansammle, wo ich mir denke, ja, das könnte ich einfach mal brauchen. Und das ist dann aber auch gut überlegt. Da sage ich nicht, das ist jetzt einfach nur so eine Laune, aus der ich kaufe. Es gibt Leute, die ja auch wirklich aus einer Laune heraus Sachen kaufen, sondern ich habe mir das dann auch wohl überlegt tatsächlich und bin halt an dem Tag zufälligerweise halt in den Supermarkt gegangen und da gab es halt dieses Sonderangebot. Hey cool, ich habe jetzt die Boombox gefunden, die ich jetzt eh schon lange auf der Liste habe und was natürlich Lebensstandard, sage ich so, fürs Einrichten meiner Wohnung halt echt cool war, einfach endlich mal. Und die habe ich dann mir halt gekauft, weil cool, die haben es da, ist gerade billig, nehme ich halt mit. Und erst im Nachhinein habe ich gecheckt, aber heute ist ja dieses Black Friday, habe ich ja gar nicht gewusst. Aber jetzt gerade so in Ländern, die zum Westen gezählt werden, wird halt dieser Tag zelebriert, eben als Tag, in dem der Handel in der Regel viel Cash macht und wo Leute teilweise ausrasten, sich teilweise drüber schieben, wenn sie da durch die Läden rennen. Jetzt würden wahrscheinlich die einen sagen, ja, also dieses Verhalten, dass die Leute da an den Tag legen, mit solchen Leuten wollt ihr allen Ernstes eine andere Gesellschaft bauen? Allen Ernstes, schaut euch das an und es wird ja häufig im Kapitalismus drauf geschlossen, ja, der Mensch ist irgendwie schlecht und der Mensch ist halt so, bla bla. Damit kann man ja gar nichts machen. Da würde ich aber entgegenhalten müssen, der Mensch ist aber ja auch geprägt von diesen Verhältnissen. So. Also wir sind ja alle im Kapitalismus aufgewachsen. Ist immer so, die Konkurrenz, die auf dem Markt herrscht, herrscht ja nicht nur auf dem Markt. In gewisser Weise die Lohnabhängigen werden ja auch in Konkurrenz gesetzt. Na klar ist das, was da passiert, nicht rational. Sich wegen Luxusartikel, also häufig Luxusartikeln, wie gesagt, was Luxus ist, kann man definieren, darüber kann man sich streiten. Aber sich wegen solchen Artikeln ja drüber zu schieben und gegebenenfalls auch Verletzungen einzugehen, keine Ahnung, wie heftig das jeweils ist oder das Leute erlebt haben, das ist natürlich für mich Ausdruck eigentlich der Konkurrenzwirtschaft. Dessen, dass es ja nur ein begrenztes Angebot gibt, um das dann die Leute konkurrieren. Und wer als erstes da ist, der hat's. Und die anderen haben halt dann Pech gehabt und deshalb man um seinen eigenen Vorteil. Das muss man halt sagen, das ist halt der eigene Vorteil innerhalb dieses Systems. Also das möchte ich halt auch mal an der Stelle nochmal deutlich machen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Verhaltensweise, die halt jetzt so explizit typisch menschlich ist. Ist es auch ein Aspekt oder auch ein Teil von menschlichem Verhalten, das aber unter den jetzigen wirtschaftlichen Bedingungen besonders hervorgekehrt wird. Und die ganzen sozialen und menschlichen Aspekte gehen leider im Kapitalismus und in einer Konkurrenzwirtschaft unter. Das muss man halt sagen. Also es ist natürlich dieses soziale Verhalten wird auch der Kapitalismus als System niemals komplett kaputt machen können. Aber es ist natürlich in der jetzigen Wirtschaftsform, in der jetzigen Gesellschaftsform in einer Nebenrolle. Woher jetzt genau dieser Black Friday kommt, woher er diese Bezeichnung hat, ist auch unterschiedlich. Also die einen argumentieren, ne, weil die Leute halt schwarze Zahlen schreiben in den Kassen, dass es daher kommt Black Friday oder dass die Leute beim Geldzählen so viel Arbeit haben mit der Hand, dass ihnen die Hände schon schwarz werden und halb abfallen. Was ich, glaube ich, für wahrscheinlicher halte, ist, dass es mit dem Börsencrash tatsächlich von 1929 zusammenhängt, was ja auch als schwarzer Freitag, als Pechtag in die Geschichte eingegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es in gewisser Weise das Zelebrieren einfach ist. Also das ist so ein Ritual vielleicht eher im Kapitalismus, was sich da eingebürgert hat und um dem einfach auch ein großes Tamtam gemacht wird. Weitergehend dazu gibt es jetzt einerseits natürlich die Argumentation, was vielleicht auch eher aus einem christlichen Bereich kommt, da wo man eben eher besinnlich sein möchte, da wo man sich ein bisschen zurücknehmen soll, wo man jetzt eben nicht so eine kapitalistische Weihnachten feiert. Ne? Das wird ja auch von Kirchenvertretern durchaus kritisiert, dass man sich einfach mal zurücknehmen sollte, ne? Dass man barmherzig sein soll, mit Armen teilen soll. Das ist ja diese Kritik am Kapitalismus. Die ist tatsächlich auch in der Gesellschaft etwas präsent. Also das ist jetzt nichts, was jetzt nur eine Minderheitenmeinung wäre, sondern tatsächlich ist es auch etabliert. Also ihr werdet mit Sicherheit dieses Jahr und auch nächstes Jahr wahrscheinlich zu Weihnachten von irgendwelchen Medien Beiträge haben, dass ja alles nur noch auf Wirtschaft und Geld und großes Tamtam und ausgelegt ist. Aber dass der eigentliche Sinn von Weihnachten kaputt gemacht wird, ne, dieses schöne, besinnliche, familiäre, miteinander Zeit verbringen, auch irgendwie für die Ärmeren was abgeben. Also mit Sicherheit werden solche Artikel wieder kommen. Für mich ist es so ein bisschen der Ausdruck davon, von etwas Gutem, einem guten Fest, das vom System korrumpiert wird, das etwas Böses wird, das kaputt gemacht wird. Und ja, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts merken mit Sicherheit die Parallele. Ich möchte dazu einfach sagen, der Kapitalismus ist halt ein weltumspannendes System und die Akteurinnen und Akteure auf diesem Markt werden natürlich innerhalb der Logik dieses Systems versuchen, ihren Gewinn zu steigern. Und das macht man eben mit verschiedenen Möglichkeiten. Also entweder verkauft man es mehr zu schafft man es mehr zu verkaufen oder zu teureren Preisen zu verkaufen oder Kosten zu sparen, was meistens Personalkosten sind. Dementsprechend betreiben da Firmen und Hersteller auch so ein Labeling. Also du wirst halt die Schokolade dann halt mit einem Weihnachtsmotiv bekommen und ein bisschen Zimtzusatz oder sowas, um zu hoffen, dass sie, wenn sie sich an dieser Festivität beteiligen, dass da auch die Umsätze steigern. Und das ist ja auch tatsächlich zu verzeichnen, dass die Umsätze im Weihnachtsgeschäft ja die größten überhaupt sind im Einzelhandel während des ganzen Jahres. Von dem her hat der Kapitalismus natürlich diese Festivität mit übernommen. Und das ist aber jetzt nichts, was jetzt irgendwie aus meiner Sicht böse wäre, weil der Kapitalismus ist ja kein rationales Wesen, das irgendwie mit einer Absicht handelt. Also klar, irgendwelche Wirtschaftsliberalen würden jetzt wahrscheinlich meinen, ja, unsichtbare Hand und so. Also ohne es zu wollen, ohne explizit eine Absicht zu haben, bringt der Markt für alle den höchsten Wohlstand, wenn nur jeder für sich selber sorgt. Da ist die Konkurrenz und das ganze Zeug auch schon mit angelegt. Ja, das sind diese eigentlich Handlungsweisen im System, die nicht bewusst passieren, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zum größten Nutzen von allen führen, sondern tatsächlich dazu führen, dass wenige immer mehr Kapital anhäufen und dass viele ja für einen Scheißlohn teilweise schuften müssen oder hackeln, wie man in Österreich sagt. Dass eben auch viele, viele Leute von diesem Wohlstand, der eigentlich gesellschaftlich geschaffen wird, ausgegrenzt werden. Hier also vor allem wichtig, dieses, wie es vielleicht von KirchenvertreterInnen behauptet, dieses scheinbar gute Fest wird hier nicht korrumpiert und kaputt gemacht, sondern der Kapitalismus macht es im Grunde mit allen Festen. Also ihr braucht euch nur übers Jahr anschauen, was es da sonst gibt. Ob jetzt es Halloween ist und da gibt es Dekoration und Schokolade dafür und spezielle Chips und Filme und Sachen dafür. Oder ob das eben auch St. Martin ist. Im Handel natürlich auch irgendwelche Laternen und irgendwelche LED-Stöcke rumliegen. Oder ob das jetzt natürlich auch in Bayern, also jetzt die klassisch bayerische Perspektive, ob das Oktoberfest ist oder ob das allgemein so Gemeinschaftsveranstaltungen sind. Früher auch Biergärten zum, als Beispiel, da wo man nicht konsumieren musste, sondern nur die frei angelegt waren, sodass jeder einfach selber auch was mitbringen konnte und man sich gesellschaftlich zusammensetzen konnte, um einfach zu ratschen und Zeit zu verbringen. Ja, die wurden ja auch natürlich übernommen. Also wenn es sich für eine Wirtschaft anbietet, sich da einen Biergarten hinzustellen, wo die Leute halt nur bei dem einen Händler kaufen können, bei dem einen Wirt kaufen können. Ja, natürlich rechnet sich das. Und natürlich werden es die auch machen. Und ja, was da Kohle dahinter steckt, hinter dem ganzen Oktoberfest. Also, aber das ist ja dieselbe Diskussion. Also ist jetzt das korrumpiert worden? Da gibt es jetzt die normale Wiese und gibt es dann irgendwie die alte Wiese, die ein bisschen uriger und gemütlicher ist und ja, die einfach ein bisschen kleiner ist und wie es halt früher war, ne, bevor der ganze Kapitalismus und der ganze Touri-Andrang kam. Es ist immer diese Darstellung letztlich. Und das betrifft faktisch alle Feiertage. Klar, im Christentum natürlich auch Ostern. Da kriegst du halt auch im Einzelhandel irgendwelche bunten Eier und Schokohasen und alles. Ich meine, das ist ja meist dieselbe Schokolade. Zu allen Zeiten, nur einmal gießen die es halt in Form vom Nikolaus und das andere Mal ist es eine Form vom Osterhasen. Natürlich wird der Markt so reagieren auf alle Sachen, die irgendwie Kohle bringen können. Dafür möchte ich dazu sagen, einfach wertfrei. Das ist weder positiv noch negativ. Es ist einfach am Kackmarkt so. Und was ich grundsätzlich kritisiere, es gibt eben eine Klasse von Besitzenden und es gibt eine Klasse, die nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Und das kritisiere ich ganz grundsätzlich. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu einem typischen Grantel-Thema von uns, und zwar, wie gehen sozialkritische, linke, progressive Leute eigentlich mit Traditionen, Brauchtum und dem ganzen Zeug um? Indirekt ist es ja so, viele Leute sagen ja, wir haben ja sowas nicht. Wir praktizieren sowas nicht, wir feiern auch sowieso an den gesellschaftlichen Festen weniger mit. Da würde ich ehrlich mal sagen, okay. Ich persönlich sehe halt in so wiederkehrenden Demonstrationen und dem Verhalten, was es abläuft, dem regelmäßigen, den Zinken an die frische Luft halten, in die Sonne halten am 1. Mai am Bratwurststand oder an vielen anderen Verhaltensweisen, die sich wiederholen in der politischen Linken, sehe ich ja durchaus gewisse Ritualität. Ja, und ich würde natürlich auch sagen, gerade in der Theorietradition, in denen viele Linke stehen. Also ob das jetzt Marxistinnen sind, Trotzkistinnen sind, Anarchistinnen sind, allgemein aus der Tradition der Arbeiterbewegung. Ja, natürlich haben wir eine Tradition. Auch wieder auf die Gewerkschaft bezogen, die FVUD, geschichtlich. Ne, die FVU wird ja teilweise auch als traditionelle Anarchistinnen bezeichnet, weil es halt einfach Basisgewerkschaft ist, die halt lokal organisiert ist und in dem Sinne die Gesellschaft vor Ort und von unten organisieren möchte, mehr emanzipieren möchte, Leute in eine Position bringen möchte, selbst für ihre Interessen einstehen zu können. Dabei sind wir natürlich traditionsbewusst durchaus. Also wir sehen halt einfach, wie es früher gemacht wurde, was historisch passiert ist und können daraus einfach Schlüsse für die Zukunft ziehen und mit Sicherheit tun das andere linke Traditionen auch. In dem Sinne finde ich es auch unglaublich wichtig, in gewisser Weise traditionsbewusst zu sein. Denn wenn man sich dieser Tradition nicht bewusst ist, wenn wir vergessen, was historisch für Kämpfe gekämpft wurden, wie alles, was wir heute haben, ob das jetzt Feiertage sind, freie Tage sind, Urlaub, dass man ja, sich krank schreiben kann und Lohn weitergezahlt bekommt, was sich Leute im 18., 19. Jahrhundert, wo die gesagt haben, Alter, Schwede, was denn da los? Die sind krank und werden bezahlt dafür. Ey, was ist das für eine Utopie, Leute? Den 8-Stunden-Tag, das sind Utopien, ja klar. Und die wurden alle historisch erkämpft und die stehen ja in einer gewissen Tradition. Und wenn wir die vergessen, wo finden wir dann überhaupt Anschluss? In welcher gesellschaftlichen Entwicklung wollen wir weiterarbeiten? Woran können wir anschließen überhaupt? Und andere politische Strömungen haben eben sowas. Ne? Also die faschistische Bewegung wurde niemals ganz ausgelöscht. Es gab immer die Existenz dieser faschistischen Tradition. Die Rechten wurden in der Bundesrepublik nie ganz eingesperrt. Die wurden nicht alle angeklagt und noch heute laufen Leute frei rum und haben tatsächlich ihr Wissen weitergeben können an andere Generationen. Und wenn wir uns jetzt gerade den Anarchismus anschauen, jetzt im Speziellen mal, das können wir jetzt in der BRD nicht sagen. Also da gab es durchaus einen Bruch. Es gab vereinzelte Leute, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, oder die diese Kriege überlebt haben, die den Totalitarismus überlebt haben, die die Straflager in der UdSSR überlebt haben, die die Verfolgung unserer Ideen überlebt haben, die nicht ins Konzentrationslager gesteckt wurden, die die ganzen Kriege, den Spanischen Bürgerkrieg, den Kampf gegen den Faschismus überlebt haben. Die gab es durchaus, aber da war nicht der Anschluss einfach zu Feuer da. Auch, also da braucht es Strukturen zum einen, die überleben, Strukturen, die eine Kontinuität aufweisen und wo man eine gesellschaftliche Verankerung einfach weiter voraussetzen kann. Und die musste einfach auch eigentlich neu aufgebaut werden. Und das geschah leider in der Form nicht. Es gab durchaus eine Tradition von Leuten, die publizistisch tätig waren, die neue Zeitungen aufgelegt haben, die Bücher geschrieben haben mit der Zeit. Lange gab es ja wenig. Der Anarchismus in der BRD wurde ja auch eher um die 68er-Bewegung wiederentdeckt. Also wir haben da nicht die einheitliche Tradition, an die wir so direkt anschließen konnten. Vieles wurde neu aufgebaut. Man versucht da die Geschichte sich langsam wieder zurückzuholen. Also ihr merkt an diesem Punkt, natürlich hat politische Linke eine Tradition und natürlich auch die anderen Strömungen. Und Fragestellungen, die ich mir jetzt im Weiteren stelle, denn wenn wir jetzt gerade bei der Ablehnung sind von bürgerlichen Traditionen, was ich durchaus nachvollziehbar finde, was durchaus auch gute Gründe hat und was ja auch ja, für viele Leute durchaus mit vielen Emotionen auch belastet ist teilweise, stellt sich die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich mit den in der Gesellschaft verankerten Traditionen, Sitten, Bräuche, Ritualen eigentlich um? Und dabei habe ich mir die Frage gestellt, gehen wir mit solchen Thematiken bei anderen Strömungen, bei anderen Gruppen genauso um? Also es gibt ja durchaus Leute, die in Deutschland im Grunde alles ablehnen, was einfach gesellschaftlich vorhanden ist. Alles, was gesellschaftlich etabliert ist, mit der Begründung, die ich ja irgendwie im ersten Schritt auch nachvollziehbar finde, zu sagen, ja, das, was jetzt ist, ist stabilisiert ja die Herrschaft. Wenn wir das übernehmen, dann reproduzieren wir diese gesellschaftlichen Verhältnisse, sind wir einfach nur ein Teil dieser Gesellschaft, die das mitfeiern und vielleicht noch spreaden und verfestigen vielleicht sogar noch. Andererseits sehe ich aber die Tendenz, dass Leute sich damit auch in eine Stellung und eine Position bringen, in der man nicht mehr gesellschaftlich anschlussfähig ist. In der man halt eigentlich in der gesellschaftlichen Debatte kaum oder keine Rolle mehr spielt, mehr eine Nebenrolle spielt, sich selbst auch vielleicht vereinzelt, ich habe es vorher auch angesprochen, wo man vielleicht auch als Miesepeter wahrgenommen wird und selber kein wirkliches, gesellschaftliches, positives Angebot zu bieten hat den Leuten. Ja, wenn du den Leuten nicht zu bieten hast, dann wirst du aus meiner Sicht ja kaum jemanden für deine Sache überzeugen. Man braucht auch ein gewisses Feuer, um Leute zu überzeugen. Also ich nenne es Feuer und ich sehe das, wenn jemand über Sachen spricht, die ihn begeistern. Das muss jetzt nicht mal irgendwas Linkes sein, es muss jetzt nicht mal irgendeine Sache sein, sondern es kann jetzt auch eine Freizeitsache sein. Es kann auch sein, tatsächlich, was jemand beruflich macht. Soll es auch geben, dass Leute in ihrem Beruf auch tatsächlich aufgehen, vereinzelt. Aber das ist für mich diese Begeisterung, dieses Feuer für eine Sache. Und genau dieses Feuer müssten wir ja auch bei den Leuten entfachen können. Also ich persönlich habe den Eindruck, wenn ich jemanden treffe, der versteht, was ich meine und der selber darüber erzählt und man sich so ein bisschen reinstellt vielleicht auch, ich finde, das sieht man in den Augen. Man sieht es daran, wie Leute sprechen. Und in dem Sinne, finde ich, müssten wir auch dieses Feuer einfach wieder für uns entdecken. Also Leute wirklich begeistern, mitziehen, mitreißen. Und ich denke, wir reißen selten Leute wirklich mit, wenn wir immer nur negativ, negativ und nein, nein, nein und das machen wir nicht und da sind wir nicht dabei, sondern bieten wir den Leuten was an, bieten wir ihnen eine Perspektive, machen wir was, sind wir die Leute, die Feste feiern, die was Tolles machen und wo sich Leute kennenlernen, wo Leute neue Sozialkontakte finden, wo man eben dann auch langfristig Leute auch an die Strukturen binden kann. Dafür kann es durchaus gewisse Traditionen benötigen. Wenn wir uns jetzt natürlich international umschauen, würde ich jetzt durchaus sagen, ja, die Zapatisten in Chiapas, also Zapatisten, wer sie nicht kennt, ist eine Bewegung von zunächst Indigenen, die für ihre Rechte gekämpft haben in Mexiko. Das ist südöstlich von Mexiko. Die haben angefangen vor Jahrzehnten eben einige Städte zu besetzen, einen Aufstand zu wagen, einen Aufschrei gegen diese Bedingungen, gegen die Gesetze und die Regierung, die sie diskriminiert, die sie ausschließt aus gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen und ja, die sie in gewisser Weise auch wirtschaftlich ausbeuten. Und die haben da damals den Aufstand gewagt und die sind heutzutage sehr bekannt, haben auch derzeit auch eine Welttour in diesem Sinne, wo sie unterwegs sind, auf Reise sind, mit Leuten im Austausch sind und die sind in der Linken durchaus bekannt und beliebt auch hierzulande. Und da werden eben diese Eigenheiten, eigene Traditionen, was sie haben, die werden angenommen. Die Frage ist, warum nehmen wir ja, manche eigene Tradition, ich finde, man muss abwägen, man kann nicht einfach tatsächlich unkritisch alles übernehmen. Aber man kann ja durchaus überlegen, okay, was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Was kommt aus einer Tradition, der wir Anschluss finden können? Und was ist jetzt tatsächlich so eindeutig herrschaftlich gekennzeichnet, dass es da schwierig ist, noch irgendwie einen Fuß reinzukriegen? Also ich persönlich finde, diese Abwägung ist wichtig. Und wenn wir uns dann eben andere Bewegungen im internationalen Kontext anschauen, die eine andere Tradition haben und pflegen und daran Anschluss finden konnten, dann frage ich mich selbst, wo ist unsere Tradition? Wie gesagt, bei den Zapatisten gibt es diese Tradition, aber natürlich auch zum Beispiel in Rojava bei Kurdinnen und Kurden, die auch in einer Tradition stehen. Ob an dieser Tradition alles etwas ist, was wir jetzt gut bewerten würden, das ist für mich jetzt gerade gar nicht so wichtig. Aber dass es im Grunde sind Leute sind, mit denen man im Austausch ist, die man durchaus auch für das, was sie erkämpft haben, was sie da geleistet haben, auch wirklich dafür auch Respekt zollen muss. Und dass es natürlich Alliierte sind, mit der man auch im weltweiten Kontext zum Beispiel eine Föderation bilden könnte, das sind Sachen, die wir halt auch im Blick haben sollten. Jetzt gehe ich wieder in meine eher syndikalistisch, anarcho-syndikalistische Perspektive. Da gibt es ja eher Konzepte, die auf Föderalismus aus sind, also dass sich Leute föderieren. Ne? Also wir sind jetzt da im Aufbau einer Gewerkschaft zum Beispiel, es kann auch eine andere Organisationsstruktur sein, auch Parteien sind föderalistisch irgendwie aufgebaut oder Föderalismus findet sich auch in anderen Sachen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir bauen jetzt eine Gesellschaft von unten, wir strukturieren sie so, dass Leute möglichst viel Selbstbestimmung haben im Rahmen einer gesellschaftlichen Freiheit. Also, dass du frei dadurch bist, dass dir der gesellschaftliche Rahmen ermöglicht, diese Freiheit zu leben. Was dann eben dadurch gewährleistet wird, dass du dich zum Beispiel mit Leuten in deinem Betrieb oder in deiner Straße oder auch bei dir im Haus, wenn du Mieter, Mieterin bist, wenn du dich mit den Leuten zusammen in einer Art Basisdemokratie, in einer Gruppe zusammenfindest und dadurch eben eine Basisdemokratie stattfindet, da eben Leute entsendest in eine höhere Föderationsebene, die dann die Interessen der Basis vertritt, die auch an die Weisung der Basis gebunden ist. Also wenn sie das so noch, wenn sie das föderiert, dann frage ich mich, was ist denn gerade die Stärke des Föderalismus? Was ist denn die Stärke von diesem regionalen und überregionalen Föderationsaufbau? Und es ist aus meiner Sicht eben ganz explizit, dass die Eigenheiten, die lokal und regional vorhanden sind, dass die mit einbezogen werden, dass diese lokalen Perspektiven mit einbezogen werden. Denn natürlich hat jetzt die Gemeinde XY in Hinterpuse-Muckel andere Bedürfnisse und andere soziale Verhältnisse als die Gemeinde ZX im Niemandsland, die auch wieder andere Verhältnisse hat. Ja, die einen haben vielleicht viele Seen und Berge, wo man zum Beispiel gut Erholungsurlaub machen kann. Und die anderen haben vielleicht wirtschaftlich Abbaugebiete, die irgendwie interessant sind für sie selbst und natürlich auch für eine überregionale Föderation. Und daraus entstehen natürlich auch sowieso durchgehend in Gesellschaft und im Zusammenleben der Menschen entstehen regionale Eigenheiten. Diese beachten zu können, auf diese eingehen zu können, auf diese sozialen Verhältnisse vor Ort eingehen zu können, also diese regionale Eigenheit in Betracht ziehen zu können, das finde ich ist gerade eben die Stärke eines solchen Föderalismus. Und da würde doch keiner sagen jetzt bei den Zapatisten oder bei den Leuten aus Rojava, ja, denen ihre Traditionen, die müssen wir jetzt anprangern und solange die ihre Traditionen haben, die vielleicht auch in manchen Tendenzen nicht ganz mit dem übereinstimmen, was wir uns vorstellen, solange die diese Traditionen haben, können wir nicht mit denen arbeiten. Das wird doch keiner sagen von uns. Also kaum jemand, denke ich. Natürlich kann man im Austausch auch stehen und einzelne Sachen ankreiden, aber eben in einer konstruktiven Weise. Also man steht halt immer im Austausch. Aber da würde man ja viele Traditionen ja auch mit übernehmen. Und persönlich finde ich, im Kontext einer Föderation, einer Zusammenarbeit, sind diese regionalen Eigenheiten und auf diese eingehen zu können auch wichtig. Da wird es zwangsläufig auch Traditionen geben. So viel auf jeden Fall zu dieser Frage von mir. Hier von diesem Abschnitt als Schlussfolgerung würde ich ganz klar sagen, ja natürlich stehen wir in einer Tradition. Ich finde, es ist wichtig, sich dieser auch bewusst zu sein, zu wissen, was passiert ist, damit man eben nicht dieselben Fehler macht. Wahnsinn ist nicht, etwas Neues zu probieren, sondern Wahnsinn ist, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Von dem her, finde ich, müssen wir auf jeden Fall aus der Geschichte lernen und einfach nur die Fehler zu wiederholen, die eine Linke früher schon gemacht hat und sich davon ein anderes Ergebnis zu erwarten, beispielsweise im Kampf gegen den Faschismus, das ist für mich Wahnsinn. Dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten, sondern wir sollten uns aufmachen, neue Konzepte zu erproben, im Austausch zu erarbeiten und diese auch in die Realität umzusetzen. Hier wieder auch ein Anschlusspunkt an eine andere Folge zum Thema Heimat. Auch Tradition ist etwas, was nicht starr sein sollte, sondern was sich stets entwickeln sollte, immer fortschreitend mit den Bedingungen, mit den sozialen Verhältnissen. Also Tradition ist aus meiner Sicht dann etwas Schwieriges, wenn sie dogmatisch ausgelegt wird. Dementsprechend sind wir auch wieder im politischen Diskurs. Da gibt es verschiedene Theorietraditionen. Ich habe überhaupt nichts gegen verschiedene Traditionen. Und ich habe eigentlich auch gar kein Problem mit anderen Strömungen. In dem Sinne, ich habe dann ein Problem mit Leuten, das sage ich auch Leuten, die, ja, die christlich sind oder was weiß ich was. Ich bin mit den Leuten immer gerne im Austausch. Ich rede da gerne mit den Leuten und ich arbeite auch zusammen, wenn es da Punkte gibt, an denen man zusammenarbeiten kann. Aber was mich nervt, sind Leute, die dogmatisch sind in der Frage. Leute, die ewig auf ihr Hundertstes da beharren. Also natürlich gibt es klare Punkte, wo man Strömungen und Ideen, Traditionen unterscheiden kann, die gleich geblieben sind, auch über lange Jahre, Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte. Aber ich sag mal, dieses Dogmatische auf den kleinsten, irrwitzigsten Punkt beharren zu müssen. Und Traditionen halt wirklich dogmatisch und stur und jedes Jahr und immer wieder genau so durchziehen zu müssen. Ja, nicht daran rütteln, ja, nicht daran ändern wollen. Das ist wirklich etwas, was ich als schädlich sehe und mit dem wir auch eher Leute vergraulen und mit dem wir Leute eben nicht begeistern, weil es einfach auch unfähig, also teilweise eher auch eher unfähig ist, auf aktuelle Entwicklungen eingehen zu können. Tradition ist für mich etwas, was sich entwickelt, was sich stets auch weiterentwickeln muss. Um jetzt wieder in Bayern zu sein, ich habe das in Folge 3 schon mal zum Thema Heimat irgendwie argumentiert, um als Beispiel auch mal Trachten zu nehmen. Klar, es gibt Trachtenvereine, die durchaus teilweise dogmatisch darauf achten, dass das ja auch alles historisch korrekt ist. Tatsächlich war es ja so, dass die Klamotten, die man getragen hat, die haben sich immer weiterentwickelt. Man hat auch neue Sachen hinzugenommen. Also wenn du dir Trachten anschaust, da sind da teilweise auch so, ich nenne es mal Ornamente drauf. Das sind tribal-ähnliche Muster drauf teilweise. Ja, wann kamen die dazu? Witzigerweise wurden die zu den Trachten hinzugefügt, als Einfluss eigentlich aus dem, bezeichnet als Nahe Osten, der Raum. Also tatsächlich kommen diese Dekorationen und Verzierungen auf vielen Trachten, die wirklich wunderschön sind, kommen die eigentlich aus einem anderen, in Anführungszeichen, Kulturraum. Also auch hier hat sich Tradition eigentlich weiterentwickelt und da wurden Sachen implementiert, da wurde es erweitert, da wurde was verändert, um es für sich persönlich zu gestalten, um es schöner zu machen. In diesem Sinne ist mein Plädoyer ganz klar, Tradition muss sich weiterentwickeln. Und so auch die politische Tradition. Und zu behaupten, dass linke, progressive, sozialkritische Leute, dass die frei von Tradition wären, das ist aus meiner Sicht absoluter Humbug. Jetzt hatten wir so ein bisschen die Beschreibung, wie ja, allgemeine Linke, verschiedene Strömungen mit ihrer eigenen Tradition umgehen können. Manche machen es dogmatisch, andere sind auch schon bereit, was anzupassen. Ich würde noch kurz gern darauf eingehen wollen, wie es denn mit der gesellschaftlichen Tradition aussieht. Denn da sind ja, kritische, linke, progressive Leute oft in einer Haltung, dass sie da nicht mitmachen wollen, aus teilweise auch nachvollziehbaren Gründen. Und da habe ich mir auch überlegt, okay, wie geht denn die andere Seite damit um? Wie geht die Reaktion mit dieser Sache um? Und wenn ich mir da ein paar Beispiele so anschaue, dann würde ich eher sagen, machen das nicht so. Also auch bei der Heimat, bei dem Thema in der Folge 3 ist aufgefallen, ich glaube in der Folge 4 habe ich das mit Patrick dann auch besprochen, dass Rechte tendenziell eher in den Strukturen sitzen bleiben. Also wenn es so ist, dass in einer gesellschaftlichen Gruppe nicht gerade die Werte vertreten werden, die wir gut finden, nehmen sich Linke tendenziell eher raus, distanzieren sich, während dann zum Beispiel Rechte sitzen bleiben und dadurch halt diese Strukturen weiter beeinflussen können. Ne? Also Konservativ-Rechte können tendenziell in einer Feuerwehr länger sitzen bleiben und da dann eben auch ihre Ideen und ihre Strukturvorstellungen einfließen lassen. Um das jetzt wieder auf die Traditionen zu beziehen, tendenziell ist es auch so, dass kritische, progressive Leute auch tendenziell sich von Traditionen und Sachen, die halt in der Gesellschaft verankert sind, und solchen Bräuchen auch eher abgrenzen, was dazu führt, dass sie wiederum keinen Einfluss drauf nehmen können und was dazu führt, dass eine andere Seite, die da sitzen bleibt, darauf Einfluss nehmen kann. Um auch Beispiele dafür zu nennen, gibt es natürlich auch aus der Nazi-Zeit das Winterfest, was die Nazis da gemacht haben. Die hatten da eben auch ihr Winterhilfswerk, mit dem sie natürlich auch nur den Deutschen helfen wollen. Also sehr separiert und nicht für alle und eben auch im Rahmen ihrer Ideologie. Aber das fällt dann auch bei anderen Sachen auf. Der 1. Mai wurde ja auch von ihnen übernommen. Also ein klassischer Kampftag der Arbeiterinnenklasse, der dann eben zum Tag der deutschen Arbeit umdeklariert wurde, der dann eben der eigenen Ideologie angepasst wurde. Die Gewerkschaften wurden ja auch gleichgeschaltet, aber unter anderem kann das ja auch ein Grund sein, warum die Gewerkschaften gedacht haben, ja vielleicht können wir da noch irgendwie mitspielen. Die Nazis widmen quasi ja auch der Arbeiterklasse den Tag der deutschen Arbeit. Da wird es dann halt wieder für die nationale Einheit und für den Nationalstaat eingespannt, dieser Tag, anstatt für das, wofür es eigentlich steht, und zwar die Rechte der Arbeiterinnenklasse. Also da wurde eben versucht, die Symbolik und den Tag der Arbeiterklasse so auf die eigene Ideologie umzudeuten, sodass sie irgendwie anschlussfähig sind hin zur Arbeiterinnenklasse, die für ihre Sache gewinnen mussten. Also aus meiner Sicht versuchen die Rechten und Nazis tendenziell diese Bräuche, Sitten, Traditionen und solche Tage für sich zu vereinnahmen, mit ihrer eigenen Ideologie anzureichern, um quasi das Klientel, das davon angesprochen wird, um ihre Ideologie, um ihre Organisationen herum zu scharen und zu positionieren. Also sie an sich zu binden dadurch, dass man ihre Symbolik übernimmt. Anderes Beispiel dafür ja auch die faschistische Bewegung in Italien, die ja unter anderem die schwarzen Hemden übernommen hat. Also schwarz, die Farbe der Anarchisten, die damals eben sehr bemüht darin waren, in und mit der Arbeiterinnenklasse zu kämpfen. Und die Faschisten haben dadurch halt versucht, die Symbolik der Anarchisten zu vereinnahmen, um denen ihr Klientel, denen ihre Leute an ihre Ideologie irgendwie anknüpfbar zu machen. Also das ist eine Tradition, ein Versuch, der immer wieder passiert und auch heute natürlich auch gemacht. Da gibt es ja die verschiedensten Kleinst- und Zwergströmungen, die da irgendwie publiziert werden, also irgendwie die Nationalanarchisten oder irgendwelche Anarchokapitalisten, also so Bullshit-Strömungen, die eigentlich faktisch nicht mal auf dem Papier existieren, die halt einfach frei erfunden sind, um irgendwie da Unordnung reinzubringen in ansonsten wirklich gute klassenkämpferische Strömungen und da halt einfach Verwirrung und Unordnung zu stiften. Und das sind einfach Versuche der Vereinnahmung von Seiten der Rechten, die durchgehend praktiziert werden. Die Antwort der Linken darauf ist ja meistens eben weiterhin dieses Abgrenzende und dann tendenziell damit auch den Rechten das Feld überlassende. Ist jetzt nur meine Sichtweise. Ich kann mir vorstellen, das wird wahrscheinlich sehr kritisch gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall über alle Zuschriften, die dazu kommen sollten. Ich werde es natürlich auch sehr gerne alles beantworten. Hier nochmal Hinweis auf unsere E-Mail. Die nennt sich zamdor@posteo.de. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Zuschriften. Um das Ganze jetzt mal abzurunden, wenn ich jetzt eben manche Arten wie mit Tradition, Sitten, Bräuchtümern und Feiertage umgegangen wird, wenn ich die denn kritisch sehe, was ist denn mein Vorschlag? Also wir sagen ja konstruktives Granteln dazu. Was ist denn da mein Vorschlag? Was ist denn da passend? Wie kann man damit umgehen? Naja, jetzt bin ich selber in einem sehr als konservativ gelabelten Landstrich aufgewachsen, wo ja alles ja urkatholisch ist und wo man jeden Feiertag total ernst nimmt. Weil was in Bayern ja lange härter praktiziert wurde als vielleicht anderswo, ist ja der Karfreitag als klassisches Beispiel, wo man ja nicht feiern, tanzen, Spaß haben soll, kein Fleisch essen soll und so weiter und so fort. Ne? Auch in Gesetzesform auch gegossen, dass es da lange hohe Strafen gab für Leute, die Tanzveranstaltungen machen wollten an diesem Tag. Was macht man jetzt da genau? Zum einen gab es da politische Initiativen, die dagegen vorgegangen sind. Als Beispiel dafür der Bund für Geistesfreiheit, der da länger dagegen geklagt hat und der an diesem Tag auch jedes Jahr eben eine Filmvorstellung gemacht hat, denn tatsächlich, witzigerweise, ist es auch verboten, an diesem Tag Veranstaltungen im Allgemeinen abzuhalten, die dem Sinn und dem ernsthaften Charakter dieses Tages widersprechen oder entgegenlaufen. Dazu gehört nämlich unter anderem auch ein Film wie von Monty Python, Das Leben des Brian. Und tatsächlich hat der BFG dann eben in München einfach jährlich eine Kinoveranstaltung mit diesem Film gemacht. Der BFG hat unter anderem auch in Regensburg etwas anderes angestoßen, mit mehreren Bars und Clubbetreibern. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese Bars haben natürlich auch ein Interesse daran, an diesem Tag einfach offen zu haben, weil es natürlich auch eine Werbung für sie ist und weil sie damit natürlich auch Kohle verdienen können. Gar keine Frage. Auf jeden Fall haben die an diesem Tag in Regensburg, wo es ja auch eine sehr hohe Kneipendichte gibt, da eben Plakate aufgehängt mit dem Titel Heidenspaß statt Höllenqual. Und auf die Weise, ja, hat man sich halt langsam diesen Tag erkämpft und man hat tatsächlich auch vor Gericht dann auch Recht bekommen und seitdem kann man eben diesen Karfreitag nicht mehr so dogmatisch und so eng auslegen, ne? Weil was passiert denn da letztlich? Also mir geht es jetzt dann nicht darum zu sagen, okay, wir brauchen diesen Feiertag vielleicht nicht oder es müsste immer alles offen haben oder man müsste halt, mir geht es nicht darum, irgendwie exzessiven Konsum zu predigen oder dass man keine Auszeit haben könnte oder sowas. Es geht mir einfach darum, dass da eine bald nicht mehr christliche Mehrheit, weil das werden ja auch immer weniger, Hunderttausende jährlich austreten, dass in gewisser Weise eine christliche Mehrheit in Gesetzesform oder in Regierungsform einer anderen Mehrheit, weil tatsächlich die Konfessionslosen oder Konfessionsfreien oder Andersgläubigen sind ja auch ein riesiger gesellschaftlicher Teil, der genauso Steuern zahlt, dass man diesen Leuten in gewisser Weise einen anderen Lebensstil aufzwingt, per Gesetz. Also dass man tatsächlich, wenn ich privat der ich überhaupt nicht an sowas glaube, oder auch, ja, Freunde, Freundinnen, die dann den Tag einfach zu mir kommen und feiern wollen, als wenn wir eine Tanzparty machen wollen würden oder auch eine öffentliche Veranstaltung halten wollen würden, dass wir das nicht machen dürften, dass wir dann eine Geldstrafe bekommen würden. Ist halt total irrwitzig einfach. Und in diesem Sinne hat sich da jetzt inzwischen echt was geändert. Und zwar durch eben solche kleinen Aktionen. Vorher hatten wir ja auch dieses geschichtliche Beispiel der SDS und Rudi Dutschke und so, die ja da auch dann von der Kanzel predigen wollten zu Weihnachten. Ja, im Grunde plädiere ich, wenn ich jetzt mal auch die ganzen Punkte dieser Folge zusammenfassen müsste, für einen pragmatischen Umgang mit dieser Sache. Einen lockeren Umgang, nehmt nicht alles so bierernst und vor allem schließt euch nicht aus. Also bedeutet, du kannst halt an Sachen mitwirken zumindest. Also man muss nicht alles unterstützen, man muss nicht alles sharen, man muss ihm nicht mehr Aufmerksamkeit geben oder mehr Reichweite geben. Aber an diesen gesellschaftlichen Sachen, an diesen gesellschaftlichen Aktionen sollten wir irgendwie teilhaben oder eben eine eigene gesellschaftliche Aktion anbieten können. Und das ist auch genau das, was ich versuche und was tatsächlich auch so eine Parallele auch zum Wandern ist, was ich am Anfang der Folge angesprochen hatte. Machen wir auch Sachen, die wir selber gestalten können, die uns selber Spaß machen. Zeigen wir, dass wir Bock haben auf dieses Leben. Zeigen wir, dass wir Bock haben, etwas zu gestalten, dass wir uns dieses Leben aneignen, von dem wir leider nur ganz wenig Zeit übrig haben, neben der ganzen Lohnsklaverei. Und ja, machen wir etwas, was uns selbst begeistert und dann können wir auch andere begeistern. Das ist so allgemein mein Plädoyer. Abschließend möchte ich ein Beispiel eines sehr lockeren und auch witzigen Umgangs mit Feiertagen bringen. Und zwar bin ich ja unter anderem ein Fan eines gewissen Herrn Kropotkin. Und wer ihn kennt, der weiß, der hat einen langen weißen Rauschebart und auch ein Bäuchlein, ein älterer Herr. Und aufgrund dessen wurde er ja immer wieder mal darauf hingewiesen, dass eine gewisse Ähnlichkeit zum Nikolaus hat, so rein optisch schon. Auf die Idee, das propagandistisch zu nutzen, sagte Kropotkin dazu nur: "Infiltrate the stores, give away the toys." Also infiltrieren wir die Geschäfte, verschenken wir das Spielzeug. Und tatsächlich wurde es auch mal praktiziert. Eine situationistische Gruppe ging zur Weihnachtszeit in Kaufhäuser, also hatten quasi eigene Weihnachtsmänner dabei, haben das Spielzeug aus den Regalen genommen und an Kinder verschenkt. Und die Polizei, die da hinzugerufen wurde, ja, musste halt dann diese Weihnachtsmänner festnehmen und die Kinder mussten mit schockierten Augen dabei zusehen, wie gerade der Weihnachtsmann, der ihnen die Geschenke gegeben hat, einfach so weggesperrt wird. Ja, genau, einfach als kleine Geschichte, die euch vielleicht auch etwas Schmunzeln bereitet, was mir an dieser Stelle ein Schmunzeln bereiten würde, auch für die Feiertage. Also ganz egal, was ihr feiert, ob ihr feiert, macht euch eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, verbringt coole Zeit mit euren Leuten, macht selbst auch soziale Angebote und schließt nicht nur aus. Wie gesagt, was uns freuen würde zu den Feiertagen wäre, weil wir auch ein recht kleiner Podcast sind und was uns massiv hilft, wenn ihr unsere Inhalte teilt, euren Freundinnen und Freunden und Spätzeln empfehlt, ein Like da lasst, ein Abo da lasst auf Facebook, Instagram. Zu hören sind wir auf Anchor und Spotify und YouTube. In diesem Sinne wünsche ich euch eine nice Zeit, habt Spaß, wir hören uns wieder bei Zamdoa.